So gesehen, der Podcast.
Hallo Matthias.
Hallo Robert, grüße dich.
Wir machen heute unseren ersten Podcast.
Genau.
Zum Thema Erzieher.
Zum Thema Erzieher, genau. Dieses Thema wollen wir betrachten. Vielleicht kurz zu unserem Hintergrund. Du bist Erzieher, du kommst aus der Branche sozusagen, bist vom Fach.
Genau. Und wir haben uns das Thema ausgewählt, weil der Koalitionsvertrag jetzt gerade geschrieben worden ist. Das war für uns ein guter Anlass, einfach mal reinzugucken, was steht da und was können wir da rausholen und was haben wir vielleicht auch für Anregungen.
Genau, und das ist ja noch aktuell. Das Thema Kindererziehung, gerade jetzt in der Corona-Pandemie, sehr viel in den Medien. Und vielleicht schaffen wir es auch noch im weiteren Verlauf mal zu gucken, wie ist das Ganze denn in der Praxis? Was funktioniert? Aber leider auch, was funktioniert in Deutschland bei diesem Thema gerade nicht?
Genau, gut, dann machen wir erstmal kurz einen Einstieg. Der Erzieher ist ja, oder die Erzieherin, wird ja landläufig eigentlich immer mit dem Kindergarten oder der Kleinkindbetreuung in Verbindung gebracht. Man muss aber dazu sagen, der Erzieher kann noch in wesentlich mehr Bereichen arbeiten. Viele Schulen stellen jetzt auf ein Ganztagsmodell um, wo der Erzieher im Alltag mitläuft, sich dann mit dem Klassenlehrer die Erziehung, die Betreuung der Klasse teilt. Manchmal ist es auch noch so, dass die vormittags eher weniger tun und da die Lehrer im Vordergrund stehen und nachmittags eher im Hort eingesetzt werden. Es gibt aber auch Bereiche, wo der Erzieher nur im Hort eingesetzt wird. Dann gibt es noch andere Bereiche, wie zum Beispiel die Jugendfreizeiteinrichtungen. Dort sind Erzieher tätig in der Heimbetreuung, in der Behindertenarbeit und natürlich auch noch im privatwirtschaftlichen Sektor. Das ist mir auch erst in der Recherche hier für unseren Podcast aufgekommen, dass natürlich auch Ferienanlagen, Hotels, aber eben auch Privatpersonen Erzieher einstellen, um sie im guten Stil einer Gouvernante ihre eigenen Kinder erziehen zu lassen. Also das sind so die Arbeitsfelder von Erziehern. Nur um mal klarzustellen, dass der Erzieher oder die Erzieherin nicht nur im Kindergarten zu finden ist.
Genau, also eigentlich ja von Kleinkind, vom Kleinkindalter an bis ja quasi in die Schule rein. Überall werden Erzieher gebraucht. Wie viel haben wir denn und wie viele fehlen uns denn?
Da sind die Zahlen immer so ein bisschen schwierig. Da, je nachdem, welcher Quelle man nun Glauben schenken mag. Ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl. Bis 2025 werden uns 300.000 Erzieher fehlen. Ja, das heißt, wie viele wir aktuell haben, kann ich dir jetzt so spontan nicht sagen. Aber die Quelle, die ich jetzt hier mal gefunden habe, sagt, bis 2025 fehlen uns 300.000 Erzieher. Und das muss man ja mal für den Bereich betrachten, überwiegend natürlich für den Kindergartenbereich, weil jetzt ja auch das Gesetz, die Gesetze so geschrieben worden sind, dass ein Erziehungsanspruch, ein Ganztagsbetreuungsanspruch eben besteht, der eben auch noch mit in die Schulen hineinreicht. Das heißt also auch die Eltern wollen ihre Kinder bis 16 Uhr in der Schule lassen. Das wird in einigen Bundesländern schon besser, in anderen Bundesländern weniger gut organisiert. Da wird sicherlich ein Großteil der Erzieher reingehen, aber auch in der Jugendfreizeit oder in der Heimbetreuung oder eben auch in der Behindertenarbeit. Da kann ich mir vorstellen, dass da auch nicht kleine Summen an Erziehern dann fehlen werden, die die Fachkrafterzieher umkämpft machen auf dem Arbeitsmarkt.
Also genau, und um es mal einzuordnen, diese Zahl bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass die Volkswagen AG in Deutschland die Hälfte der Mitarbeiter entlassen könnte und wir müssten alle umschulen. Nur mal, um zu wissen, was das für ein Berg ist. Die haben so ungefähr 620.000 irgendwann mal gehabt. Also wenn wir sagen, 300.000 fehlen und ein paar werden krank, wir können quasi bei VW die Hälfte rausschmeißen, die umschulen und erst dann hätten wir unseren Bedarf gedeckt. Ja, und eine Deckung des Bedarfs bedeutet ja in der Regel erstmal, die Minimalanforderung ist gedeckt, aber darüber hinaus sind wir da auch noch nicht.
Ja. Da werden wir sicherlich später auch noch drauf zu sprechen kommen. Sollen wir erstmal einen Blick in den Koalitionsvertrag reinwerfen?
Sehr gerne.
Gibt es ein paar Passagen, die ich mal rausgearbeitet habe, wo der Erzieher bzw. sein Tätigkeitsfeld mal ein bisschen beleuchtet wird. Das ist Kapitel 5, Chancen für Kinder, starke Familien und beste Bildung ein Leben lang. Wer es nachlesen möchte, auf Seite 93 beginnt das. Und gleich die erste Überschrift ist, wir wollen allen Menschen unabhängig von ihrer Herkunft beste Bildungschancen bieten. Beste Bildungschancen bedeutet natürlich, wenn wir bei den Kleinkindern anfangen, die besten Bildungschancen starten mit den Erziehern. Aber auch später im schulischen Bereich ist der Erzieher ja nicht nur dafür da, den Freizeitbereich zu gestalten, sondern die charakterliche Entwicklung und weitere Anreize über das Schulangebot hinaus oder über das dem Rahmenlehrplan entsprechenden Schulangebotes hinaus passiert ja noch eine ganze Menge mehr in dem Schulgebäude. Und dafür sind die Erzieher auch wesentlich. Ja, und dann im Bereich frühkindliche Bildung soll es ein Qualitätsentwicklungsgesetz mit bundesweiten Standards ergeben. Das ist schon mal ganz gut, weil wir ja immer sonst über den Bildungsföderalismus reden, der selbstverständlich auch schon im Kindergartenalter Fuß fest. Und dabei fokussieren wir uns auf Verbesserung der Betreuungsrelation, Sprachförderung und ein bedarfsgerechtes Ganztagsangebot. Sprich, ja, der Erziehermangel, der wird hier auch nochmal ganz konkret herausgearbeitet oder beziehungsweise schon mal in Vorausschau gestellt. Denn eine Verbesserung der Betreuungsrelation heißt nichts anderes, dass ein Erzieher weniger soll dann ein Qualitätsentwicklungsgesetz mit bundesweiten Standards eingeführt werden, was nichts anderes bedeutet, als dass wir dem Bildungsföderalismus hier vielleicht eine bundeseinheitliche Maßnahme entgegensetzen. Und dabei fokussieren wir uns auf die Verbesserung der Betreuungsrelation, Sprachförderung und ein bedarfsgerechtes Ganztagsangebot. Jetzt nehmen wir das mal kurz auseinander. Verbesserung der Betreuungsrelation heißt nichts anderes, als dass der Betreuungsschlüssel abgesenkt wird. Das heißt, ein Erzieher arbeitet nicht mehr mit zum Beispiel 15 Kindern, sondern vielleicht nur noch mit 12. Ist auch mal vom Alter abhängig natürlich. Die Sprachförderung und ein bedarfsgerechtes Ganztagsangebot. Sprachförderung bedeutet, wenn dort ein Fokus drauf liegen soll, haben wir entweder eine zusätzliche Fachkraft, die speziell darauf Acht gibt, oder aber durch die Absenkung des Betreuungsschlüssels haben wir da mehr Kapazitäten, um einen Fokus auf die Sprachförderung zu setzen. Und letztens das bedarfsgerechte Ganztagsangebot, das könnte zum Beispiel bedeuten, dass wir auch Schichtarbeiter ein besseres Angebot vorhalten, wenn zum Beispiel die Nachtschicht um 22 Uhr endet, dass das Kind eben auch da noch betreut werden kann. Das ist Spekulation, das ist daraus vielleicht herauszulesen, aber nicht unbedingt ersichtlich.
Ja, das ist doch schon mal ein sehr schöner Einstieg. Den Ball möchte ich auch gleich aufnehmen. Von meinem beruflichen Hintergrund, wir machen ja Risikoanalysen und arbeiten dort auch relativ viel mit Texten. Was mir jetzt hier auffällt ist, man spricht ganz oft von Sprache. Jetzt muss ich vielleicht noch so als Info an unsere Hörerschaft weitergeben. Ich wohne relativ ländlich. Mich wundert das. Welche Problematik die Regierungskoalition sieht, dass sie so oft auf diesen einzelnen Punkt Sprache abstellt. Wenn sie damit sagen möchte, Integration muss im Kindergarten beginnen, dann finde ich, müsste es dort auch stehen. Weil so, ja, kann ich ja nur die Frage stellen, welches Sprachproblem seht ihr denn? Also wird dort nicht mehr die Landessprache gesprochen oder verkackt man da, ich muss es mal drastisch ausdrücken, einfach den Einstieg in eine geregelte Schulkarriere, die ja Grundlage für alles Weitere ist, das Berufliche und ja, das Leben insgesamt. Ich finde, da ist, ohne es zu konkretisieren, relativ häufig der Fokus drauf gelegt. Das wundert mich an der Stelle ein bisschen. Ja? Sprache, Sprache, Sprache.
Gut, jetzt kann ich dazu natürlich sagen, ich komme nicht aus dem ländlichen Gebiet, sondern aus dem städtischen Gebiet und in meiner Ausbildung bin ich ja sehr wohl auch im Brennpunkt mit Menschen zusammengekommen, überwiegend natürlich die Kinder, die mir anvertraut worden sind, mit denen ich arbeiten durfte, aber natürlich auch in der Elternarbeit und da ist Sprache tatsächlich ein Punkt. Wir wollen in Deutschland Deutsch miteinander sprechen. Das ist schon sehr wesentlich, einfach auch um die Bildungschancen auch in einem weiteren Verlauf zu haben. Englisch möchte ich jetzt hier gar nicht als Alternativsprache ansprechen, denn es gibt ja tatsächlich Bildungswege, die auch auf Englisch stattfinden, aber Deutsch soll einfach der Fokus sein. Und da gibt es viele Familien, die sprechen in ihrer Familie eben nicht Deutsch. Oder das Sprachniveau der Eltern ist so schlecht auf Deutsch, dass wenn sie mit ihren Kindern Deutsch sprechen würden, das Kind so ein semilinguales Sprachniveau erreicht. Also die deutsche Sprache nicht gut, aber auch die Muttersprache nicht gut. Und das ist kannst du ja auch Sprachforscher und ihre ihre wissenschaftlichen Arbeiten dazu angucken, das ist die schlechteste Ausgangslage. Deswegen ist Sprachförderung schon ein wesentlicher Punkt. Da möchte ich mal eine Lanze für den Koalitionsvertrag brechen.
Nein, es ist ja schön, dass man es da erkannt hat. Und gut, ich meine, wir kennen auch natürlich die Parteien, die es geschrieben haben, dass die nicht oben drüber schreiben, unsere Kita spricht Deutsch und daraus dann ein Gesetz macht, ist auch klar. Aber immerhin, der Punkt scheint ja aufgenommen zu sein. Ich bin mal gespannt, inwieweit sich das dann umsetzen lässt, weil natürlich der andere Fokus dort darauf liegt, die Betreuungsrelation zu ändern. Und das heißt ja nichts anderes, als Personalstellen zu schaffen. Und ja, man möchte etwas Bundeseinheitliches haben. Hat man denn schon eigentlich mit dem Städtetag gesprochen? Weil die Kommunen finanzieren das ja hauptsächlich. Ja, also wie zur Finanzierung ist da erstmal so keine Aussage getroffen, meine ich. Ja, das Geld wird schon irgendwo sein.
Na, da wollen wir mal die Zauberkünste von Herrn Lindner vertrauen. Gehen wir mal einfach einen Punkt weiter im Koalitionsvertrag. Da ist das Kapitel Ganztag und dort wird ein besonderer Augenmerk auf die Qualität gesetzt und weiter eben nochmal der Rechtsanspruch auf Ganztagsbildung und Betreuung genannt. Und da hattest du ja eingangs schon erwähnt, dass wir alleine mit 350.000 Stellen den Bedarf zwar abdecken, mit 300.000 Stellen, aber das bedeutet dann nicht, dass wir die Qualität eben auch in der Spitze haben. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der mir in der Ausbildung aufgefallen ist. Ich bin ja nicht gerade erst von der Schule abgegangen, sondern habe in meinem Leben auch was davor gemacht. Und diejenigen, die schon etwas fester im Leben standen, die haben im Allgemeinen auch einen etwas professionelleren Blick auf die Aufgaben, die dort in der Arbeit eines Erziehers stecken. Und eben auch, man muss es so sagen, die besseren Noten hinterher bekommen. Ich bin selber nicht ganz unzufrieden mit meinem Abschluss. Aber ich habe eben auch gesehen, dass es viele gibt, die am Anfang ihres Berufslebens stehen oder vielleicht, weil sie nicht wussten, was sie machen sollen, die Ausbildung zum Erzieher angefangen haben. Eben weil es vielleicht auch ein Fachkräftemangelberuf ist. Was so viel bedeutet, ja, wir bilden erstmal die Quantität aus, aber vielleicht nicht in der Qualität, wie wir sie brauchen.
Ja, und das schließt ja jetzt so ein bisschen den Bogen zum Einstieg unseres Gespräches, wo wir ja schon festgestellt haben, in der Kita, im Kindergarten werden die Bildungsgrundsteine für den weiteren Lebensweg gewählt und gelegt. Ja, das heißt also, ein sauberer Einstieg in die Grundschule ist dann möglich, wenn der Kindergarten davor, ich sag mal, einen guten Job gemacht hat. Natürlich, man kann nicht alles immer auf den Staat abschieben. Erziehung, da gehören auch die Eltern maßgeblich dazu. Und wie gut ein Kind die Sprache beherrscht, das liegt, denke ich, auch mehr am Elternhaus als am Staat. Ja. Ist halt immer die Frage, ist es denn die Aufgabe des Staates, dort diese Defizite überhaupt auszugleichen? Muss er denn in die Bresche springen?
Neben den Aufgaben der Aufsicht und Betreuung hat das pädagogische Personal natürlich noch andere Aufgaben. Und das sind, wenn du dir zum Beispiel eine Vorschulklasse anschaust, bestimmte Defizite noch auszugleichen, die Kinder einfach noch vielleicht vom Elternhaus nicht gelernt haben, oder weil sie eine kritische Lernphase gerade nicht gut durchlaufen haben, dass da einfach noch so Defizite sind, die sie aber dringend ausgleichen müssen, um in der Schule den Anschluss zu finden, um, sagen wir mal, ein gutes Schulkind sein zu können. Das ist auch wieder die Frage, was ist ein gutes Schulkind? Und auf der anderen Seite hast du aber auch Talente, die in jedem Kind schlummern, in manchen mehr, in manchen weniger. Vielleicht sind auch ganz viele Talente überhaupt nie entdeckt worden. Und deine Aufgabe ist es, durch eine gute Beobachtung der Kinder, eben solche Talente zu sehen, in Aktivitäten, die vielfältig sind, Kinder dabei zu beobachten und wenn du solche Talente meinst zu entdecken, weitere Angebote zu machen, um diese Talente zu fördern. Und das ist eigentlich der spannendere Teil oder der Teil, der mehr Spaß bei der Aufgabe eines Erziehers macht, eben Kindern bei dieser Entwicklung zu unterstützen, sie zu begleiten. Und wenn du jetzt das ganze Modellheft mal vorstellst, du hast eine gespreizte Hand und auf dem kleinen Finger, da liegen vielleicht so eher die weniger Talente und mehr Defizite und auf dem Daumen ist es umgekehrt, da hast du mehr Talente, die in dem Kind schlummern und vielleicht auch zum Teil schon entdeckt sind und weniger Defizite. Du versuchst durch deine Arbeit, die Kinder so vom vom kleinen Finger so Richtung Daumen zu schubsen. Und das passiert in der Regel ja langsam. Und du kannst aber vielleicht so ein oder zwei Finger immer springen. Also Kinder, die auf dem kleinen Finger auf dem natürlichen Wege laufen würden, die kann man aber vielleicht noch so Richtung Mittelfinger bewegen. Und die Kinder, die auf dem Mittelfinger stehen, die haben vielleicht auch noch Glück und machen eine Zeigefingerkarriere oder sogar auf dem Daumen. Und naja, was soll ich sagen, ein Kind, das auf dem Daumen steht, das hat Glück gehabt im Leben, durchs Geburtsrecht, durch verschiedene Vorteile. Und da ist es dann auch die Aufgabe, natürlich mehr aus diesem Potenzial noch zu machen. Das wird nicht noch weiter springen können. Das ist schon gut, aber die Entwicklung, die soll ja trotzdem positiv laufen. Jetzt gehen wir nochmal auf dein Beispiel einer bildungsfernen Familie. Das muss ja auch mal nicht boshaft sein, aber Eltern, die es vielleicht selber von zu Hause aus nicht so mitbekommen haben, die geben es auch nicht so bereitwillig an ihre Kinder weiter oder von sich aus weiter. Wenn Sprache im Kindergarten oder dann auch in der frühschulischen Phase gefördert wird, die Kinder Lust auf Bildung bekommen, na, dann hast du dann hinterher auch einen volkswirtschaftlichen Nutzen, weil diese Kinder vielleicht später eben nicht an die nächste Generation eine Bildungsferne weitergeben, sondern sich tatsächlich für einen guten Beruf qualifizieren, dann dementsprechend auch einer guten Arbeit nachgehen. Aber selbst wenn sie vielleicht nicht auf der Arbeitsebene das machen, dann sind sie vielleicht glückliche Menschen. Sie haben Talente, die sie für sich ausleben können und ja, dann einfach eine Bereicherung auf andere Art und Weise für sich und die Gesellschaft sind. Das sollte man da auf jeden Fall auch mitsehen bei der ganzen Arbeit.
Okay, das heißt also, dieser Anspruch ist oder dieses staatliche Handeln in dem Fall soll einfach eine gewisse Chancengleichheit von Anbeginn an sicherstellen.
Das wäre ideal, das wäre ideal. Also das sollten wir einfach mal so in die Zielformulierung mit einfließen lassen. Was sollte eigentlich das Bildungssystem in Deutschland schaffen? Und zwar tatsächlich diese Bildungschancengleichheit herstellen. Und das wissen wir beide aus der Praxis. Das findet momentan nicht statt.
Nein, das ist also, ich kann es dir ganz konkret aus meiner Hauptwirkungsstätte in Frankfurt am Main sagen. Kinderbetreuung bis 22 Uhr. Du brauchst jemanden, der vertrauensvoll ist und die Kinder abholt, weil du doch mal länger in einem, Achtung, Meeting festhängst. Ja. Das ist gerade im Bereich der Banken Standard ab einem gewissen Level. Ja, weil einfach die Fachkräfte oder Entscheider vor Ort sein sollen. Und wenn die dann dem Kleinen versprochen haben, wir gehen in den Zoo und die schaffen das nicht, die kaufen jemanden, der mit dem Kleinen in den Zoo geht. Diese Stellen sind dann auch richtig gut bezahlt. Ja, weil natürlich Leute mit Geld und teilweise Leute mit sehr viel Geld dir ihr Liebstes anvertrauen. Da werden entsprechende Summen auf den Tisch gelegt. Also dieser private Sektor, es gibt auch größere Konzerne mit eigenen Firmenkindergärten, ja, die natürlich auch nochmal besser zahlen als die kommunale Kita irgendwo auf dem platten Land, wo der Kommunalhaushalt eh schon im Defizit hängt. Also da fließt ja von den Leuten, die ausgebildet werden, das haben wir ja gerade angesprochen, auch nochmal wahrscheinlich der obere Leistungsteil hin. Ja, die haben, vielleicht haben die mal einen Dienst bis 22 Uhr abends, weil die Kronprinzessin betreut werden möchte. Dafür schreiben die ja auch entsprechend Gehälter in ihre Zettelchen rein. Da fließt auch nochmal was weg. Das heißt also, dass in der Quantität, was wir ausbilden, müssen wir erstmal mit umgehen. Müssen wir erstmal gucken, reicht das?
Bei der Ausbildung, da haben wir noch eine letzte Passage, die im Koalitionsvertrag dazu was aussagt. Und zwar geht es um den Absatz Fachkräfte im gleichen Kapitel noch. Und ich kürze es mal ab, weil der Absatz, der jetzt hier vorgestellt wird, ein bisschen schwammig ist oder nein, ein bisschen sehr verschriftlichte Sprache hat. Es geht also darum, dass die Ausbildung zukünftig gut vergütet und schulgeldfrei sein soll. Das heißt, man zahlt einfach nicht mehr für die Ausbildung, wie das früher mal der Fall war, sondern man bekommt auch noch was dafür. Also wie ein normaler Ausbildungsberuf, was ja sehr fortschrittlich ist. Das kostet natürlich dann auch wieder Geld, aber wenn der Staat sagt, ich möchte gerne diese Betreuungsaufgaben bereitstellen, muss er dafür Geld in die Hand nehmen. So, und die hochwertigen Qualitätsstandards sollen eben für attraktive Arbeitsbedingungen sorgen. Es soll eine praxisintegrierte Ausbildung ausgebaut werden, horizontale und vertikale Karrierewege und hochwertige Fortbildungsmaßnahmen fördern und den Quereinstieg erleichtern. So, und da habe ich zum Beispiel schon große Bauchschmerzen, wenn ich diesen Absatz sehe. Wir haben über das Verhältnis von Quantität und Qualität ja schon so ansatzweise gesprochen. Sicherlich bekommen wir auf jeden Fall die Quantität besser geregelt, wenn erstmal mehr Leute mit einer bezahlten Ausbildung in diesen Beruf reingehen können. Das heißt aber noch nicht, dass tatsächlich diejenigen, die ganz dringend für diesen Beruf gebraucht würden, jedenfalls von dem Qualitätsmaßstab, sich dann auch für die Ausbildung entscheiden. Und der weitere Punkt ist, da hatte ich mit meiner Frau auch sehr lange darüber diskutiert, die praxisintegrierte Ausbildung, also Teilzeitausbildung oder Vollzeitausbildung. Ich habe mich damals für meine Vollzeitausbildung entschieden. Ich war damit auch sehr glücklich, habe auch Teilzeitauszubildende in meiner Ausbildungszeit kennengelernt und kann daher so ein bisschen über diese beiden Modelle vermitteln sprechen. Und der Vollzeitauszubildende konzentriert sich vor allen Dingen erstmal auf die Schule oder auf das, was er theoretisch zu lernen hat und macht Praxiseinheiten im Block als Praktikum, während der Teilzeitauszubildende eben 3 Tage im Betrieb ist und 2 Tage in der Schule. Das heißt also für Kinder, gerade im Kleinkindalter, Bindungspersonen, schon mal ein schwieriges Modell, meines Erachtens nach. Aber vor allen Dingen auch, wenn die einen Ausbildungsvertrag bekommen haben, bedeutet das, dass sie auf den Personalschlüssel vorangerechnet werden können. Mhm. Also ein Auszubildender ab dem ersten Tag mit seinem Arbeitsvertrag kann auf den Personalschlüssel angerechnet werden. Da gibt es Quoten und Schlüssel, wie das dann genau zu verrechnen ist. Also der darf da auch nicht jetzt irgendwie alles alleine machen. Aber theoretisch senkt es dann den Betreuungsschlüssel mit voll ausgebildeten Fachkräften ab, weil eben Auszubildende mit in den Betrieb reingenommen werden. Und da würde ich zum Beispiel schon mal einen ganz starken Kritikpunkt an dem Koalitionsvertrag äußern, weil das halte ich für nicht den richtigen Weg.
Ja, und grundsätzlich, und ich glaube, das muss man ein bisschen herausarbeiten, einfach nochmal, so mit 1-2 Sätzen. Da interessiert sich jemand, unseren Nachwuchs, unser wichtigstes zu betreuen, zu pflegen, zu versorgen, dem was beizubringen, Neugier auf die Schule zu wecken. Und man bezahlt die Leute in der Ausbildung nicht. So, kenne keinen anderen Beruf, vielleicht gibt es da noch mehr, aber ich überlege mir gerade, Dachdeckergeselle, der vorher in der Lehre war, dem hat der Meister ja auch nicht gesagt, du machst jetzt mal 3 Jahre hier für lau und wenn du Glück bist, stelle ich dich dann zum Gesellengehalt an.
Ja, wobei,
dafür klettert der doch nicht aufs Dach, oder?
Wobei, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, Physiotherapeuten, die zahlen auch für ihre Ausbildung, um hinterher nicht die besten Arbeitsbedingungen zu haben.
Okay, gut. Physiotherapeuten dürfen dann unserem Rücken rumfummeln und die Knie wieder ganz machen und uns helfen beim Laufen lernen, wenn wir einen Unfall hatten oder ähnliches. Super. Dann haben wir da jetzt schon 2 Branchen, in denen das anscheinend gängige Praxis ist. Naja.
Dann also ich habe tatsächlich meine Ausbildung 2018 abgeschlossen und damals gab es noch kein Geld für die Ausbildung. Mhm. Das ist, es war eine harte Zeit, weil meine Frau das ganze Geld nach Hause gebracht hat, während ich die Ausbildung gemacht habe. Und das ist schon eine Belastung für eine Familie mit 2 Kindern. Es läuft nicht mal so nebenbei.
Nee, absolut nicht. Weil wenn man es gut machen will, dann muss man ja auch mal. Also, aber es ist ein sehr schöner Punkt. Das muss sich ja ändern. Sonst werden wir ja nie 300.000 Nachwuchsfachkräfte davon überzeugt bekommen, diesen Berufsweg nicht nur anfänglich einzuschlagen, sondern auch dauerhaft zu beschreiten. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Ne? Wer dann nach 3 Jahren sagt, also jetzt war ich 3 Jahre im Beruf, aber die Arbeitsbedingungen, das Geld, ich mache jetzt was anderes, der ist ja wiederum verloren.
Und richtig.
Vielleicht eins noch, aus dem persönlichen Erleben hier, bei uns wurden immer wieder Aushilfen aus diesem freiwilligen sozialen Jahr, also dieser schlechte Ersatz für den Zivildienst, in die Kindergärten verteilt. Wo ja auch komplett fraglich ist, welche Qualifikation liegt davor. Wir hatten immer Glück, Irgendwie hatten die ein Händchen dafür, sonst hätten sie sich vielleicht auch nicht in den Kindergarten begeben. Aber auch da werden ja wieder Lücken gestopft, die, ja, sage ich mal, mit dem sozialen Interesse junger Menschen bezahlt werden. Ne? Die möchten was machen, möchten sich das anschauen und dann geht's zack ins kalte Wasser.
Na, wollen wir, wir haben uns ja ein Arbeitspapier erstellt und wollen wir einfach mal reingucken, was man vielleicht auch anders machen könnte.
Gerne.
Vielleicht zum Koalitionsvertrag. Und zwar, mir ist so aufgefallen, als ich das gelesen habe, in der Vorbereitung jetzt für unseren Podcast, das ganze Bildungssystem ist ja nicht nur im Erziehungsbereich, sondern auch im Studium total undurchlässig. Wenn du irgendwie feststellst, weiß ich, mein Paläontologie-Studium ist vielleicht doch nicht so das Richtige, das ist verschwendete Zeit. Du hast möglicherweise methodische Kompetenzen erworben, wie man eine Hausarbeit schreibt. Du hast vielleicht auch noch für dich persönlich was gelernt, aber für deinen beruflichen Werdegang ist das in der Regel verlorene Zeit. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel den Erzieher, der sich in die Ausbildung begibt und stellt fest, das ist vielleicht nicht so das Richtige, hat dann vielleicht sogar das noch, wie ich, kostenlos gemacht, anstatt dafür auch noch ein Schulgeld zu bekommen. Der verschwendet dann entweder ein oder zwei Ausbildungsjahre, die dann in seinem Lebenslauf vielleicht erstens mal nicht so gut aussehen und zweitens, er hat dann einfach auch nichts in der Hand damit. Und dass man da vielleicht dazu kommt, eher eine größere Durchlässigkeit zu bekommen, dass man sagt, also du hast ja schon mal was gemacht, ich kann es dir irgendwo anrechnen oder irgendwie ist das ja nicht verloren, weil du vielleicht ähnlich wie bei einem schulischen Werdegang, dass du sagst, ich strebe zwar das Abitur im Gymnasium an, aber wenn ich meinen Realschulabschluss mache, kann ich trotzdem was damit machen. Soll heißen zum Beispiel, dass man da vielleicht nach 2 Jahren in der Ausbildung, also da müsste ich nochmal ganz konkret reingucken oder die zuständigen Leute müssen nochmal reingucken, kann man den Ausbildungsplan so umschreiben, dass man nach 2 Jahren vielleicht den Sozialassistenten in der Tasche hat, der dann vielleicht als zusätzliche Betreuungs- und Aufsichtskraft im Kindergarten mithelfen kann oder auch in der Schule. Aber die eigentliche Fachkraft Erzieher, die ist erst mit dem 3. Jahr fertig, sodass du Leute, die vielleicht nicht bis ins Ende geeignet sind, wirklich ein qualitativ hochwertiger Erzieher zu werden, dass du sagst, deine Zeit hier ist nicht verloren, wir geben dir nach 2 Jahren Schein in die Hand, du bist Sozialassistent, du kannst damit zumindest als Unterstützungskraft arbeiten, denn die Augen und die Hände brauchen wir in jedem Fall, auch wenn du jetzt nicht möglicherweise den ganzen Tagesablauf alleine planst. Das wäre zum Beispiel so eine Anregung, da würde ich mir wünschen, dass unser Bildungssystem insgesamt wesentlich durchlässiger wird und man vielleicht auch so kluge Kombinationsmodelle für alle oder branchenübergreifend auch finden kann.
Ein sehr schöner Ansatz und mit diesem, ich sag mal, Zettel nach 2 Jahren wäre ja staatlicherseits schon fast eine Jobgarantie ausgesprochen. Außer VW schult 300.000 Leute um, dann vielleicht nicht, aber bis dahin könnte man sagen, du hast diesen Punkt in der Hand, diesen Abschluss und eigentlich findest du, vielleicht musst du mal 5 Kilometer weiter fahren oder nicht, aber eigentlich findest du damit, so wie es jetzt ist, immer einen Job.
Ja, und dann nehmen wir zum Beispiel die Universitätsreform mit Bachelor und Master. Dann hast du sozusagen deinen Erziehungsbachelor, in dem du Sozialassistent bist, gehst in die Praxis, sammelst Erfahrung und dann sagst du, okay, jetzt bin ich eigentlich soweit, ich hab die Praxiserfahrung, ich habe ein Empfehlungsschreiben von meinem Haus, ich habe noch eine gute Anleitung durch meinen Haupterzieher in der Gruppe gehabt, ich mache das jetzt auch fertig. Ne? Also das wäre ja auch noch durchaus ein Modell, wo man sagen kann, wenn man diese Ausbildung im 3. Jahr einfach mal vielleicht noch auf die lange Bank schiebt, das dann hinterher noch zu bekommen. Also ich glaube, das wäre auch noch eine Möglichkeit, einfach Leute erstmal in die Praxis zu holen, um die Quantität abzudecken und die Qualität, die holen wir dann den letzten Schritt noch ab.
Ja, vielleicht, weil wir so langsam ans zeitliche Limit kommen, das wir uns selber gesetzt haben, vielleicht noch eine Frage zum Abschluss an dich. Wenn man das jetzt alles umsetzen würde, also nehmen wir mal an, wir hätten unbegrenzt viel Geld, ja, weil das ist ja immer ein Faktor. Wie lange würde es denn ungefähr dauern, bis wir da besser dastehen würden? Also reden wir da, weil so ein Koalitionsvertrag ist ja erstmal nur eine Absichtserklärung auf 4 Jahre. Ist das denn überhaupt machbar in 4 Jahren? Oder sind das eher 12 Jahre, 16, die wir da brauchen?
Also zum einen fand ich das ganz gut, dass die Koalition, die geschlossen worden ist, gesagt hat, sie arbeiten jetzt nicht auf 4 Jahre, sondern sie haben eigentlich Projekte, die darüber hinausgehen. Das macht eigentlich Hoffnung, dass sie längerfristige Projekte auch mit dem nötigen Ehrgeiz angehen. Ich mache es gar nicht mal so sehr am Geld fest, weil Geld ist eigentlich irgendwie immer da. Es ist nur eine Frage der Verteilung. Es ist eher die Frage des Personals, weil wenn du jetzt sagst, ich möchte ganz gerne 300.000 Erzieher ausbilden, brauchst du die entsprechenden Fachschulkräfte, Fachhochschulkräfte, die nicht universitär diese Menschen ausbilden. Und jetzt reden wir mal nur von dem staatlichen Sektor. Es gibt staatliche Fachschulen. Es gibt natürlich auch jede Menge private, die sich auf diesem Markt nach und nach und auch verstärkt etablieren. Du musst die Leute erstmal in die Ausbildung bringen. Das heißt, Leute, die vom Arbeitsmarkt woanders abgezogen werden, um Fachkräfte Erzieher auszubilden. Das sind Leute, die möglicherweise dann nicht im Gymnasium Abiturienten unterrichten, sondern ja dann als Fachschullehrer frische Erzieher ausbilden. Das ist zum Beispiel jetzt für mich auch ein Punkt, wo ich darüber nachdenke, auch nochmal eins draufzusatteln, um zu sagen, ja, ich kann als Multiplikator in der Praxis als Erzieher sehr gut wirken. Ich kann da für 15, vielleicht in der Schulklasse für 25 Kinder eine super Verantwortung übernehmen und wahrscheinlich werde ich einen guten Job machen. Oder aber ich werde Multiplikator und bilde Erzieher aus und achte darauf, dass wir einen hohen Qualitätsstandard haben für die Leute, die dann hinterher als Multiplikator in die Praxis gehen. Ja, das ist so eine Sache. Wenn ich jetzt ein Programm auflege, um Fachhochschullehrer auszubilden, bis das, sagen wir mal, in Reform in der Universitätslandschaft gelandet ist, sagen wir mal 2 Jahre, das ist, glaube ich, recht forsch, dann ist, bis der erste Jahrgang durch ist, sind es nochmal für die ganz schnellen 3,5, für die nicht so schnellen vielleicht 4 Jahre. Und dann sind wir schon bei 6 Jahren und dann bilden die den ersten Jahrgang Erzieher aus. Das heißt, dann sind wir so bei 10 Jahren, bis die ersten Erzieher mit dem neuen Schwung durch sind.
Also ja, schon durchaus ein Stück Zukunftsplanung, dass man, und wir haben jetzt noch nicht viel aus dem Koalitionsvertrag betrachtet, aber da in den 3 Absätzen schon findet. Und ich sag mal, ganz schön hohe Ziele.
Ja, genau. Wir reden jetzt von einem Idealfall, wenn wir Geld in die Hand nehmen, um das System umzubauen, hin zu einer Elitenförderung der Elitenförderung. Also wir holen uns die besten Leute ran, um unsere Eliten der Zukunft, also unsere Kinder, auszubilden. Da rechne ich jetzt mal mit 10 Jahren, bis der erste aus dem System rauskommt. Bis dahin heißt es, im System umschichten und eher auf Quantität als auf Qualität zu setzen.
Puh, so gesehen eine richtige Aufgabe.
Auf jeden Fall. Also ich wünsche der Koalition da sehr viel Erfolg. Ich bin da bedingt optimistisch, aber ich wünsche ihnen gutes Gelingen, denn die Aufgabe ist wesentlich und wahnsinnig groß.
Ja, dem kann ich mich anschließen. Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ich wünsche vor allem unseren Kindern in Zukunft viel Erfolg mit den politischen Weichen, die heute gestellt werden.
Nach dem Schlusssatz, der Nachsatz, on the fly einzusprechen, bedeutet, dass wir auch Fehler drin haben, Ungenauigkeiten. Und das will ich an dieser Stelle nochmal klarstellen. Zur Bezahlung der Ausbildung. Im Koalitionsvertrag ist vorgesehen, dass das besser vergütet wird. Aber das bedeutet Stand jetzt eher, dass die Teilzeitausbildung, also das, was eigentlich jeder andere Beruf auch macht, 3 Tage in den Betrieb oder in eine Bildungseinrichtung zu gehen und 2 Tage die Schulbank zu drücken, dass das vielleicht ein bisschen finanziell besser gestellt wird. Da steht eigentlich nicht explizit drin, dass eine Vollzeitausbildung vergütet wird. Das wäre das, was für mich ein großer Wurf wäre, denn eine Vollzeitausbildung, da ist kein Platz für nebenbei jobben gehen. Das heißt also entweder BAföG, was eigentlich Stand jetzt nicht unbedingt reicht, oder aber eben vom Elternhaus oder der Familie unterstützt werden, von Rücklagen zu leben. Und das ist vielen Menschen eben leider auch nicht möglich. Zweite Sache, die mir aufgefallen ist, nochmal bei der Rückschau. In Deutschland werden überwiegend die Erzieher an Fachschulen ausgebildet und nicht an Fachhochschulen. Und es gibt natürlich universitäre Laufbahnen, aber das ist zum Beispiel ein Modell, das im europäischen Ausland vor allen Dingen vorherrscht. Da ist Deutschland sich am Entwickeln, aber bei Weitem noch nicht auf dem universitären Pfad vollends angekommen. Und der dritte Punkt, es gibt tatsächlich diese flexiblen Ausbildungsmodelle schon. In Berlin ist mir eins bekannt. Das will ich nicht unterschlagen. Also es gibt es schon. Aber die gibt es eben nicht in der Breite und sie stehen auch nicht jedem Auszubildenden an jedem Abschnitt der Ausbildung offen. Und das wäre vielleicht ein Punkt, um von diesem Leuchtturm einfach mal zu schauen, was kann man davon in die Breite mitnehmen und das Ausbildungssystem generell ändern. Und das war's. So gesehen, der Podcast von Matthias und Robert.
So gesehen, den Podcast findet ihr im Web unter sogesehen-der-podcast.wordpress.com zum Download und Nachhören. Viel Vergnügen.